Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zur mittlerweile 146. Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin's mal wieder, der Sascha, und heute haben wir einen Gast am Start, der nicht nur in Deutschland unterwegs ist oder war, sondern auch in Luxemburg, der im Pokal was geschafft hat, was mir persönlich sehr, sehr weh tut. Aber dazu kommen wir gleich. Erst soll sich erstmal vorstellen. Hi, Mitch.
Ja, hallo, auch von meiner Seite nochmal. Ich stelle mich mal kurz vor. Wie du schon sagst, Mitch mein Name. Bin jetzt mittlerweile 26 Jahre alt, im nächsten Monat schon 27. Also ich gehe leider schon auf die 30 zu. Ich spiele aktuell beim FV Illertissen. Habe jetzt dieses Jahr mein Sportmanagement-Studium bei der ESN-Akademie fertig gemacht. Und ja, freue mich auf den Podcast mit dir.
Ja, perfekt, kurz und bündig, aber da muss ich gleich mal den ersten Seitenhieb auspacken. Ja, du gehst auf die 30 zu. Also ich bin am 25. Januar 33 geworden. Ich habe die 30 leider schon geknackt und komme mir echt alt vor, Gegensatz zu meinen Gästen teilweise.
Ja gut, das ist immer Ansichtssache, ne? Also ich mache da natürlich einen kleinen Spaß draus, aber ja, ich merke schon, dass ich älter werde, muss ich ehrlich gestehen, ja.
Ja klar, leider werden wir alle nicht jünger, und ich glaube, so jetzt du Regionalliga merkst es natürlich extrem, weil die Belastung natürlich ganz anders ist wie jetzt damals, wo ich noch aktiv war, im Amateurbereich in der Kreisklasse.
Ja, absolut.
Dann kommen wir mal zum Aktuellen, und das Aktuelle ist Wintervorbereitung, die geliebte Wintervorbereitung. Wie läuft's aktuell?
Ja, also grundsätzlich läuft's ganz gut. Wir sind jetzt mit der letzten Woche fertig geworden. Das waren jetzt insgesamt 6 Wochen, die auch schon echt lang waren, die auch gerade für uns Spieler sich sehr hingezogen hat, aufgrund auch der schwierigen Platzverhältnisse. Hier in Illertissen lag schon sehr oft Schnee, was dann natürlich dazu geführt hat, dass wir auch oft auf dem Kunstrasen trainiert haben, beziehungsweise auch gespielt haben. Ich glaube, ich kann in einer Hand abzählen, wie viele Einheiten es auf dem Rasen waren. Deswegen sind wir ziemlich froh, dass es jetzt auch ein bisschen wärmer wird und auch, dass es jetzt losgeht. Und grundsätzlich läuft die Vorbereitung sehr gut. Also ich habe mich nicht verletzt, ich bin gut fit. Und ja, bin jetzt einfach mal gespannt, was nächste Woche gleich im Derby gegen Memmingen passiert.
Ja, definitiv. Und ich habe natürlich gleich mal eure Spiele aufgerufen. Bis auf das Spiel gegen den VfR Aalen habt ihr alles gewonnen, also eine verdammt souveräne Vorbereitung. Und wie du schon sagst, trotz den schwierigen Platzverhältnissen und Trainingsmöglichkeiten schaut es ja verdammt souverän eigentlich aus.
Ja, kann ich so bestätigen. Also auch die Spiele jetzt auch gegen die TSG Barling, wo wir auch wussten, okay, die haben einen guten spielerischen Ansatz, auch wie gerade VfR Aalen, wo auch ein super Test war. Das waren so die Spiele, wo wir auch uns wirklich auch messen konnten. Also klar, die anderen Gegner waren auch gute Mannschaften. Aber ich sag mal so, gerade VfR Aalen und TSG Barling hat man schon gemerkt, dass da ein spielerischer Ansatz ist, der auf uns zukommt und wo uns auch ein bisschen fordert. Und dafür haben wir es echt gut gemacht, wenig zugelassen hinten. Standen auch einfach stabil hinten drin, gerade was die Abwehr angeht. Und ja, wir sind absolut zufrieden mit der Vorbereitung.
Glaube ich. Und wenn man jetzt nochmal auf die Tabelle schaut, weil die Regionalliga, wie du schon gesagt hast, geht nächste Woche ja wieder los. Also für die, die es nicht wissen, wir nehmen heute am Sonntag, den 22. auf. Also genau in einer Woche geht die Rückrunde, also Restrunde los. Ihr seid aktuell auf dem Tabellenplatz 4 mit 5 Punkten Vorsprung auf 5 und gerade mal 2 Punkte hinter Haching und Würzburg. Unter uns, seid ihr so in die Saison gegangen?
Absolut nicht, nee. Absolut nicht. Es war ja auch ein ziemlicher Umbruch im Verein. Also viele neue Spieler sind gekommen. Und man hat auch gesehen, dass gerade am Anfang, dass wir Schwierigkeiten hatten, dass da das Gefüge noch nicht so ganz gepasst hat, aber es wurde dann halt immer besser. Und ja, jetzt sind wir, glaube ich, zu einer guten Einheit zusammengewachsen, immer stabiler geworden. Und ja, das sieht man dann natürlich auch am Tabellenplatz.
Ja klar, ich meine, wenn man Illertissen kennt, man weiß, Illertissen ist ein Regionalligist, wo immer im Mittelfeld dabei ist oder mal unten eher dabei ist. Aber so eine souveräne Saison habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen, weil wir verfolgen ja auch, wenn wir Clubfans sind, wo wir dann gleich dazu kommen, die Regionalliga natürlich, weil wir auch schon einige Jungs hatten aus der Regionalliga Bayern. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann Illertissen mal so einen stabilen Tabellenplatz hatte. Und vor allem, es sind ja nur 2 Punkte auf Platz 2, ne?
Ja, absolut, ja.
Nehmen wir jetzt mal den Club 2 raus, was da zweite Mannschaft ist, wo ja immer diskutiert wird, ob das Sinn macht. Aber sonst eine verdammt souveräne Saison. Ihr habt Mannschaften wie Bayreuth, Wacker Burghausen, also eigentlich Top-Mannschaften, was man eigentlich denkt, hinter euch gelassen aktuell.
Ja, wir sind auch völlig zufrieden, da wo wir gerade stehen. Macht Lust auf mehr. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt unbedingt Erster werden. Ich glaube, damit hätte keiner oder wird keiner rechnen. Aber uns macht das Spaß, dass wir die Großen ärgern können. Und jetzt schauen wir einfach mal, was in der Rückrunde passiert.
Ja, definitiv. Und ich finde es ja ganz ehrlich auch ganz geil, weil letztes Jahr hatte man das ja mit Buchbach, die überraschenderweise Vizemeister wurden, was man ja am Anfang der Saison auch nicht gedacht hat. Und jetzt macht ihr halt das nach, ne? Weil, wie gesagt, Haching und Würzburg, natürlich können sie den Top-Clubs der Regionalliga, aber ihr seid direkt dahinter.
Ja, genau. Deswegen, wir versuchen zu ärgern, so gut wir können. Und dann schauen wir einfach, was hinten dabei rauskommt.
Ja, definitiv. Dann können wir jetzt auch mal den Sommer ansprechen. Das war ja das DFB-Pokal-Finale. Erste Runde, meine ich. Finale wäre schön. Erste Runde, ja. DFB-Pokal. Ihr habt den ersten FC Nürnberg zugelost bekommen. Als Regionalligist. Es soll jetzt nicht dumm klingen, ne? Aber als Regionalligist denkt man sich halt, ja geil, zweite Liga, nimm mal mit. Einnahmen, richtig geiles Feeling. Aber dass ihr da im Elfmeterschießen weiterkommt. Wie war das für dich? Vor allem, du standest im Tor über 120 Minuten und Elfmeterschießen.
Also grundsätzlich würde ich jetzt schon sagen, dass es mit mein Highlight meiner Karriere war, mit 26. Also das war auch ein Auf und Ab der Gefühle, muss ich ehrlich zugeben. Also von dem Beginn, wo wir dachten, okay, man führt jetzt 2-0 mit zwei Kontersituationen, damit hat ja schon gar keiner gerechnet. Und dann steht es auf einmal 2-0 zur Halbzeit. Und du weißt ja, jetzt musst du halt eine Halbzeit noch komplettes Ergebnis über die Bühne bringen, haben wir da nicht geschafft, weil Nürnberg auch super aus der Pause gekommen ist. Super in Anführungsstrichen, wenn man jetzt die erste Halbzeit gesehen hat. Und und dann machen sie es 3-2 und wir haben eigentlich gedacht, jetzt ist es vorbei. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, das war es jetzt. Spiel gedreht und dann, wie halt Fußball manchmal so ist, reichen ein, zwei Standardsituationen, um das Spiel auf den Kopf zu stellen. Und dann macht Tobi Rühle das 3-3, dann geht es in die Verlängerung und ab der Verlängerung, eigentlich schon davor, es war nur noch ein Kampfspiel für uns. Also jeder hat sich in jeden Zweikampf reingehauen und dann war das Erreichen des Elfmeterschießens schon fast so möglich, weil ich habe gemerkt auf dem Platz, dass die Kräfte wirklich, wirklich am Ende waren bei jedem Einzelnen. Sogar ich als Torwart, der jetzt nicht so viel läuft, war wirklich auch gerade was das Mentale angeht, schon sehr müde geworden, weil du musst wirklich in jeder Situation, in jeder Sekunde komplett aufmerksam sein und es reicht eine kleine Fehlentscheidung oder ein kleiner unaufmerksamer Moment, wo dann dazu führen kann, dass dann Nürnberg wieder in Führung geht. Und ja, Elfmeterschießen ist dann, die wir es gesehen haben, ist dann ja eine Geschichte für sich selber. Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr an so krasse Momente erinnern, weil ich so in einem Tunnel war in dem Moment. Und ich habe mir das dann selber auch noch zwei, dreimal angeguckt danach und habe gedacht, hey, was ist da eigentlich passiert? Und selbst nach dem Spiel habe ich gedacht, was ist eigentlich gerade passiert, weil man das gar nicht so krass wahrgenommen hat, weil ich wirklich so in diesem Tunnel und diesem Fokus stand. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ja, war es einfach geil.
Also für euch war es natürlich mega geil. Ich habe das Spiel mehr oder weniger am Handy verfolgt, weil wir da, also meine Frau und ich waren mit dem Kleinen bei uns im Dorf auf so einem Dorffest. Natürlich dem Kleinen erwähnt zuliebe. Ich habe es dann am Handy verfolgt, dass er mit den Kids unterwegs war. Aber als es dann zum Elfmeterschießen kam, war es bei mir nervlich am Ende. Und dann trifft auch noch die Leihgabe aus Nürnberg zum entscheidenden Siegtreffer. Und dann war es bei mir vorbei.
Ja, verstehe ich. Also ich kann natürlich die Nürnberger Fans verstehen, also den Nürnberger Anhang. Ich glaube, jeder hat damit gerechnet, dass sie das Ding ziehen. Was auch verständlich ist, was denke ich auch der Anspruch des 1. FC Nürnberg sein sollte und auch war wahrscheinlich. Aber man sagt ja so schön, der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten und das war auch eine davon.
Ja, definitiv. Also als die Auslosung war und ich Latissen gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, scheiße, wir sind im Arsch, weil wir tun uns immer schwer gegen kleine Mannschaften und ich feiere es ja, wenn Regionalligisten so weit wie möglich kommen, aber halt nicht gegen Nürnberg. Es tat dann schon weh, aber im Endeffekt hat es mich dann für euch gefreut, weil ihr seid ja trotzdem ein kleiner Verein. Wie gesagt, es soll alles nicht negativ klingen, aber wir wissen es ja, Regionalliga, ich glaube, die Einnahmen haben dem Verein ultra gut getan und vor allem die Stimmung in der Mannschaft war dann mega nach dem Spiel.
Absolut, ja, kann ich genauso bestätigen. Also klar, das Finanzielle spielt natürlich bei so einem Club immer eine Rolle. Aber auch das Ganze drumherum, ich glaube auch, dass, ich meine, wir haben eh schon wenig Zuschauer, aber das hat einfach noch ein paar Leuten Spaß gemacht auf mehr. Wir hatten die nächsten ein, zwei Heimspiele auch ein bisschen mehr Zuschauer wie sonst. Man hat schon gemerkt, dass es so ein bisschen was mit so einem größeren Dorf oder Kleinstadt, wie man ja so schön sagt, macht. Und ja, es ist ein schönes Gefühl gewesen. Aber das war es dann auch. Also man hat ja dann auch gesehen, ich glaube, wir haben die nächsten 5 Spiele, glaube ich, dann nicht mehr so viel, nicht mehr wirklich gepunktet. Und dann wurden wir auch ganz schnell wieder zurück in die Realität gebracht. Und ja, war ein schönes Erlebnis. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das noch erleben durfte und auch, dass der Trainer mir da das Vertrauen geschenkt hat. Und ja, dass man dann Man of the Match auch noch kriegt, ist dann noch das i-Tüpfelchen, kann ich nur sagen.
Ja, klar, definitiv. Und wie du schon sagst, ich habe mir jetzt mal auch die Spiele aufgerufen nach diesem erfolgreichen Coup gegen Nürnberg. Ja gut, aber man muss auch sagen, was für Gegner ihr hattet. Ihr hattet Unterhaching, die eigentlich den Anspruch haben, durchgehend zu gewinnen und aufzusteigen mit dem Kader und dem Potenzial. Ihr hattet Wacker Burghausen, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich einer der größeren Namen in der Regionalliga. Und im Verbandspokal die Löwen aus München. Also da kann man schon mal sagen, da kann man verlieren.
Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Trotzdem ist es so, dass man auch gerade, was wieder dieses Mentale, was glaube ich auch so schwierig ist. Jetzt denkt man, man hat Nürnberg 2, also Nürnberg 2 nicht, aber man hat Nürnberg, den ersten FC Nürnberg geschlagen. Und ja, warum soll man da nicht die anderen schlagen können? Das ist dann so ein bisschen so ein Irrglaube, glaube ich, gewesen. Beziehungsweise ich weiß auch nicht, ich kann mir das teilweise, oder wir konnten uns das gar nicht so richtig erklären, warum das danach in so einen Negativtrend umgestiegen ist. Ja, aber wir haben zum Glück die Kurve gekriegt jetzt und sind ganz froh, dass wir da stehen, wo wir stehen.
Ja, glaube ich definitiv. Wie gesagt, Förderplatz ist überragend. Und ey, ihr habt schon zweimal gegen Nürnberg gewonnen. Ihr habt auch gegen den aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Bayern gewonnen, 2 zu 5, was
Ja.
extrem stark ist.
Das stimmt, ja.
Ja gut, jetzt haben wir das Aktuelle ziemlich gut besprochen und ein Pokalhighlight. Und ich habe sogar einen Folgentitel jetzt schon, dank dir. Vielleicht kommt ja noch was. Jetzt würde ich sagen, drücken wir euch ganz fest die Daumen aus Nürnberg, dass ihr weiterhin so eine stabile Saison spielt und unter den ersten 5 landet am Ende des Tages, was natürlich
Vielen Dank.
überragend wäre für euch als Verein.
Absolut, ja, absolut.
Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal den Rundflug über deine Karriere. Und da ist der erste Verein, wo ich finde, der Karlsruher SC. Aber nimm uns doch mal mit, wie bist du eigentlich erstmal zum Fußball gekommen?
Also ich muss ehrlicherweise zugestehen, ich war früher Stürmer bei uns im Heimatverein. FC Germania Siegen hieß das. Da bin ich so ein bisschen auch groß geworden. Das ist so, liegt zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Und es gab damals so einen Sichtungstag, wo der Karlsruher SC veranstaltet hat. Und das war so, dass ja, KSC war mein Heimatverein, mein Traumverein. Damit, ich bin immer ins Stadion gegangen früher. Gerade mit meinem Cousin Christian und so weiter, der hat mich immer mitgenommen. Mein Cousin Marvin, wir waren da ständig im Stadion. Und dann kam dieser Sichtungstag und wir haben gesagt, ich und noch ein anderer Freund von mir, hey, lass uns doch einfach mal anmelden. Haben uns die Eltern da angemeldet. Das war, glaube ich, in Krötzingen, wenn mich nicht alles täuscht. Und aufgrund meiner Größe damals haben die mich zu einem 97er-Jahrgang geschickt. Ich war damals 99, 2 Jahre älter, das hat aber keiner gemerkt. Und dann ist es dann am Ende trotzdem rausgekommen. Und dann haben die gesagt, ja, der hat jetzt aber bei 2 Jahren Älteren das Sichtungstraining mitgemacht. Und es ist null aufgefallen. Und daraufhin wurde ich dann in die U10 eingeladen zum Training. Und mir wurde dann ziemlich schnell gesagt, ja, dass sie gerne das machen würden mit uns. Und ich habe natürlich dann erstmal mit meinen Eltern das absprechen müssen, weil in dem Alter kann man noch nicht viel selber entscheiden. Und meine Eltern, da bin ich sehr froh drum, haben das natürlich direkt mitgemacht, haben da sehr viel Aufwand auf sich genommen. Und ja, seitdem war das so der Startpunkt, wo es dann losging.
Perfekt, aber wie war das denn für dich? Okay, aber wenn du jetzt schon sagst, du bist heimlich bei 2 Jahre Älteren unterwegs gewesen und bist nicht mal aufgefallen, da war ja diese Umstellung da für dich eigentlich gar kein Problem vom Heimatverein auf einmal zum großen KSC.
Ja, ich muss aber natürlich ehrlicherweise gestehen, dass man das nicht so wahrnimmt in dem Alter. Also ich war einfach diese Lust auf Fußball. Also für mich, es gab nur Fußball, Fußball, Fußball und so viel wie möglich. wirklich auch natürlich auch so hoch wie möglich dann zu spielen. Und Karlsruhe war dann natürlich der Traum. Und man lernt dann ziemlich schnell auch Freunde kennen aus der Mannschaft. Dadurch war das sehr angenehm, muss ich sagen.
Glaube ich dir, ich finde jetzt tatsächlich die erste richtige Info irgendwie ziemlich spät in der KSC-Zeit. Nimm uns doch mal mit, wie war das Kleinfeld, dann die Umstellung auf Großfeld, wie war denn allgemein deine Zeit beim KSC erstmal, bis ich dann dich unterbreche?
Also ich war tatsächlich nur bis zur U12 beim KSC. Ich habe einen Zwei-Jahres-Ausflug nach Hoffenheim gemacht. Das steht noch nicht fast nirgendwo drin. Also ich war bis zur U12 beim KSC. Dann habe ich einen Anruf bekommen von Michael Rechner. Der ist heute Torwarttrainer des FC Bayern München. Wird dir wahrscheinlich was sagen.
Ja.
Und hat auch die Goalkeeping Development Ausbildung, Schule, Akademie, wie man es auch immer nennen möchte. Und der hat gesagt, hey, wir wollen dich unbedingt haben. Und dann war ich bis zu 14 dort. Das war dann auch der Übergang so ins Großfeld. Und ich hatte eine super Zeit auch in Hoffenheim, muss ich sagen. Ich habe da boah, so viel gelernt, auch gerade von Michael Rechner oder Scholl Petri oder wie sie alle hießen. Ich hatte da echt richtig, richtig Glück, gerade was so technische Sachen anging. Und dann war es damals so, meine Mama hat mich fast jeden Tag dahin gefahren. Von Karlsruhe war das ungefähr immer eine Stunde. Das heißt, es war sehr aufwendig. Klar, es gab Fahrgemeinschaften, aber war schon sehr hoher Aufwand. Und irgendwie kam dann der Anruf vom KSC wieder, dass sie mich wieder zurückhaben wollten. Und somit auch der erste Kleinbetrag, wo man das erste Mal so ein bisschen Geld fürs Fußballspielen bekommen hat. Und ja, dann war ich ziemlich schnell klar, ich gehe wieder zurück. Und war dann ab der U15 beim KSC bis U19. Und hatte da auch eine unfassbar schöne Zeit. Ich kannte da noch viele, die auch gerade noch in meinem Jahrgang immer noch da gespielt haben. Und ja, genau. Dann ging es weiter bis zum VfB Stuttgart, wo ich dann im Winter hingewechselt bin.
Richtig, wollte ich dich gerade fragen. Du bist dann vom KSC, sogar wo du zusätzlich ein, zwei Einsätze für die zweite Mannschaft schon im A-Jugendalter hattest, bist du dann trotzdem zum VfB Stuttgart gewechselt. Lag es daran, weil der VfB ja vom Prestige her nochmal eine Nummer größer war als Karlsruhe, oder hat Karlsruhe dir nicht mal diese Optionen gegeben, am Ende des Tages zu sagen, ey, da lohnt sich's zu bleiben, ich gehe lieber zum VfB?
Ja, ich muss sagen, es hatte mehrere Punkte. Also Trainer war damals beim KSC bei uns Lukas Kwasniok. Kennt man heute, glaube ich, auch ganz gut.
Ja.
Und das war so, dass man damals einen Torwart geholt hat, Mario Stragel aus Dortmund. Und wir hatten einen extremen Konkurrenzkampf. Und es war damals klar, dass ich hatte einen Anruf vom VfB Stuttgart erhalten, vom Michael Gentner und vom FC Heidenheim. Und man sollte damals so, ich sollte in der U19 das zweite Jahr spielen bei Heidenheim, aber bei den Profis dabei sein oder beim VfB Stuttgart. Und das waren so meine zwei Optionen. Und irgendwie wollte ich auch was Neues. Ich hatte irgendwie Bock auf was Neues, dass es dann der Rivale in Anführungsstrichen ist. Ja, war dann halt so. Aber VfB Stuttgart war ja natürlich schon nochmal von dem ganzen Nachwuchsleistungszentrum und wie weit es damals war, einfach noch eine Nummer oben drüber, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann war von der Perspektive her klar, okay, ich möchte es mit dem VfB Stuttgart machen. Bin dann zum Lukas ins Büro gegangen und habe ihn gebeten, ob ich das machen kann, weil ich offiziell noch unter Vertrag war. Und er hat mir auch direkt zugestimmt, also, hey, ja, mach das. Hat mir da auch keine Steine in den Weg gelegt und bin auch sehr froh, dass er das zugelassen hat. Ja, und dann war ich auf einmal beim VfB das erste halbe Jahr. Und damals mein Konkurrent war Philipp Köhn. Spielt heute bei Monaco im Tor, hat letztens wieder ein Champions League ein super Spiel gemacht. Zu dem habe ich sehr aufgeschaut, war nur ein Jahr älter wie ich und kam dann aber trotzdem auf Spielzeit, weil er damals verletzt war. Und genau, hatte dann noch ein Jahr zusätzlich U19 Bundesliga daraufhin. Also ich bin im jüngeren Jahrgang sozusagen im Winter gewechselt. Hatte dann ein halbes Jahr mit Philipp Köhn, wo ich ein bisschen Spielzeit gesammelt habe. Dann noch ein Jahr zusätzlich U19, weil es sind ja immer 2 Jahre. Und genau, dann kam ich sozusagen aus der Jugend raus.
Im zweiten Jahr waren es ja dann sogar schon 20 Einsätze, also relativ solide, würde ich sagen.
Absolut, ja. Also gerade am Anfang sehr solide gewesen, am Ende hin war es dann nicht mehr komplett solide, schon noch okay, aber es waren so ein, zwei Spiele dabei, wo dann der Trainer auch ein bisschen wechseln wollte, was dann damals natürlich ein Schrecken war für mich, aber Mittlerweile kann man sowas verstehen, glaube ich. Und ja, ich bin trotzdem froh über die Zeit, die ich dort hatte.
Dann der Herrenbereich bei Stuttgart lief aber dann nicht mehr so, also laut meinen Statistiken, weil da waren eher null Einsätze.
Genau,
Wie bist du damit
das war dann.
umgegangen?
Ja, also ich muss natürlich zugeben, ich hatte einen richtig guten Konkurrenten vor mir. Das war damals Florian Kastenmeier, der heute bei Düsseldorf als Kapitän im Tor steht. Und so ehrlich muss ich sein, ich kam nicht vorbei. Also er war so stabil und auch von seinem Spielstil her fußballerisch sehr, sehr weit und einfach ein sehr, sehr reifer Torwart gewesen damals. Und es war hart, weil ich habe nicht gespielt. Aber jetzt auch im Nachhinein bin ich so dankbar für die Zeit, weil ich habe da so unfassbar viel lernen können. Ich hatte zu der Zeit, wo ich nicht gespielt hatte, sehr viel Trainingseinheiten bei den Profis. Das war so die Zeit mit Langerak und auch Zieler. Es waren auch die Zeiten, wo Terodde und Gomez beim VfB waren, mit denen ich sehr oft zusammen trainieren durfte. Und für mich war das einfach ein Segen, einfach sowas überhaupt miterlebt zu haben. Klar, ich war enttäuscht, ich habe nicht gespielt. Aber ich war halt trotzdem der, der aus der Jugend rausgekommen ist. Und ich habe auch gewusst, wer da vor mir steht. Und war trotzdem sehr dankbar. Auch wenn ich dann klar nicht auf meine Spielzeiten gekommen bin.
Ja klar, aber ich meine, ich weiß, im Profitum zählt die Spielzeit, aber wie du schon sagst, du hast dann mit Leuten wie Terodde, Gomez, Lengerek, Zieler zusammen trainieren dürfen, was ja auch nicht selbstverständlich ist und nicht jeder miterleben darf. Und du hast da wahrscheinlich so viel lernen können, vor allem gegen diese Top-Stürmer zur damaligen Zeit. Das
Ja.
bringt einem, glaube ich, extrem viel.
Absolut. Es hat, also, es war so, so lehrreich. Also, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie lehrreich das war, weil ich hatte zwei Torwarttrainer auch zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ich kann mich an keine Mannschaft erinnern, die aktuell zwei Torwarttrainer hat in diesem U23-Bereich. Und schon allein das, der eine hat trainiert, der andere hat auf jedes Detail von der Technik geschaut. Ja, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, auch wenn jetzt, wie gesagt, die Spielzeit dann, ja, eigentlich bei null war.
Deswegen hast du dich dann dazu entschieden, dein Nest, sage ich mal, deine Heimat zu verlassen und das
Ja.
erste Mal auch in den Osten hochzuwechseln. Sprache anders, Dialekt
Korrekt.
anders, die Art zu leben anders. Wie kam es überhaupt zum Kontakt? Wie kam der Kontakt zustande und wie war die Zeit für dich? Also wie war auch die Umstellung, nicht mehr daheim bei den Eltern zu sein?
Also ich war schon ziemlich früh nicht mehr daheim. Ich bin damals zum VfB, als ich zum VfB gewechselt bin, ins Internat gewechselt. Dadurch war das okay für mich. Dazu muss man natürlich sagen, dass meine Familie aus Berlin kommt, also Brandenburg. Dadurch kenne ich den Osten und ich kannte auch Leute dort. Dadurch war es nicht so schwer, mich einzufinden alleine. Es war aber so, dass damals beim VfB die Perspektive nicht mehr so gegeben war und dann war klar, okay, ich muss jetzt mal Spielpraxis sammeln, ich möchte woanders hin. Und da war ich relativ lang vereinslos. Ich glaube, es ging bis Mitte August. Da waren schon, ich glaube, der vierte Spieltag, wenn es mich alles täuscht. Und dann war ich unterwegs am Wochenende an einem Freitagabend mit Mario Schragel. Das war mein Konkurrent in Karlsruhe. Und der hat mich gefragt damals, weil wir haben immer noch guten Kontakt, hey, was machst du eigentlich? Und ich sage, ja, ich habe nichts. Und er hat gesagt, ja, ich habe was für dich. Und dann kam so der Kontakt zu Christian Benbenek, das war damals der Trainer vom BFC Dynamo. Und er hat sozusagen den Kontakt hergestellt. Das ging gar nicht über meinen Berater damals, sondern über einen Freund von mir, der damals mein Konkurrent war. Der hat mir das empfohlen. Hey, hör dir das mal an, vielleicht ist es was für dich. Und dann habe ich mir das gemacht. Dann war ich montags dort, habe dienstags unterschrieben und habe dann Mittwoch direkt mein erstes Spiel gemacht.
Das ist geil. Das ist geil. Aber wenn man sich dann die restliche Zeit anschaut beim BFC,
Ja,
ja.
also es war dann so, dass klar, man hat es dann erstmal eingewöhnen müssen. Ich bin dann nach Lichtenberg gezogen und ich habe dann drei Spiele gemacht. Das war Lichtenberg, Hertha und Erfurt. Erfurt auch auf einmal brutal viel Zuschauer gewesen, war sehr, sehr neu für mich. Ich kannte das vorher nicht so. Hab gegen Lichtenberg ein ganz souveränes Spiel gemacht, gegen Hertha ein, zwei Fehlentscheidungen getroffen. Erfurt war dann so, wo ich so auch dachte, ja, das war jetzt nicht so souverän. Da hat mir auch einfach Erfahrung gefehlt und das hat man mir, glaube ich, angemerkt. Also ich finde, dass man mir diese fehlende Spielpraxis schon angemerkt hat. Und damals sind mehrere Sachen vorgefallen in diesem Verein, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Da möchte ich jetzt auch nicht drauf weiter eingehen, aber von dem Zeitpunkt an hat keiner mit mir geredet. Ich wurde dann nach 3 Spieltagen aus dem Tor genommen und war dann quasi nur noch da als Trainingstorwart. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, da sind Sachen vorgefallen, die verrückt waren, wenn ich die jetzt erzählen würde. Und ich würde sie auch gerne erzählen, aber ich habe mich dazu entschieden, das nicht zu machen. Nichtsdestotrotz war aber meine Leistung am Ende trotzdem nicht so souverän, weil dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so passiert, wie es dann passiert ist. Deswegen hieß es dann nach 10 Monaten schon wieder, okay, das Thema Berlin hat sich dann auch schon wieder erledigt. Weil für mich war klar, hey, du bist jetzt im dritten Jahr Herren und du musst spielen. Und das war damals auch so mit meinem Manager kommuniziert worden, dass es jetzt um Spielpraxis geht. Und ja, dann kam die Zeit in Luxemburg.
Ja, also zu dem einen Thema, ich verstehe dich, also und internes und so weiter, oder wenn es da wirklich gekracht hat, probieren wir eigentlich meiste Zeit rauszuhalten, wie auch Corona oder schwere Verletzungen, weil ich glaube, jeder weiß, wie es ist. Über schwere Verletzungen redet man nicht gerne. Corona hat uns alle zerstört und sowas, wie du sagst, intern, ist alles gut. Aber wir verstehen dich und vor allem auch dann der Transfer, dass du endlich spielen willst, auch in deinem dritten Herrenjahr, nicht geklappt, aber dann bist du endlich zu einer Station gekommen. Ich kann sie nennen als Breakout Season für dich im Herrenbereich, endlich Stammtorwart. Wie ist sowas dich entschieden? Es hat in Baden-Württemberg nicht geklappt, sage ich mal, dann im Osten oben nicht geklappt und dann hast du dir gedacht, was, ihr könnt mich alle mal, ich verlasse das Land gleich komplett und gehe nach Luxemburg.
Ja, also ganz so genau war es nicht. Ich habe einfach gewartet, bis was kommt, wo ich sage, okay, da werde ich jetzt die klare Nummer 1 und da werde ich mich durchsetzen. Und Luxemburg war damals komplett neu für mich. Ich kannte weder das Land noch die Umstände noch den Fußball dort. Aber das hat es auch gleichzeitig so interessant für mich gemacht. Klar, das Aushängeschild erste Liga ist ja ungefähr zu vergleichen mit einem durchschnittlichen Regionalliga-Niveau, würde ich jetzt mal behaupten. Was dann trotzdem vom Niveau her gepasst hat für mich. Und ja, ich habe mir das angeschaut und mich hat es irgendwie interessiert und auch irgendwie so ein bisschen stutzig gemacht. Und ja, dann war ziemlich schnell klar, dass ich das machen will.
Und wie gesagt, für dich hat es sich sehr mega gelohnt. In der ersten Saison gleich 29 Einsätze. Und du hast es geschafft, wo Torhüter eigentlich lange träumen davon. Du hast es am 5. Spieltag gemacht, hast du dein erstes Tor geschossen in deiner Laufbahn als Profi. Wie kam es
Ja.
dazu und wie war es für dich von den Emotionen? Konntest du damit überhaupt umgehen oder hast du gedacht, okay, was soll ich jetzt machen?
Also es war sogar ein Derby gegen Gines Esch, das weiß ich noch. Und es stand 1-0 für die und es war die 90. Minute. Und es war Eckball für uns. Und ich habe einen Trainer angeschaut, Trainer hat mich angeschaut. Und es war sofort klar, ohne dass es irgendwie ein Handzeichen gab, okay, ich gehe jetzt nach vorne und dann schauen wir mal, was passiert. Und ich bin wirklich mit einer Überzeugung davor gelaufen, habe gedacht, okay, ich mache jetzt dieses Tor. Und dann kam dieser Eckball rein und ich habe gemerkt, oh, ich komme im Kopfball nicht hin. Habe mich dann direkt abgesetzt und der Ball wurde dann, ich glaube, im Kopf auf mich zurückgeprallt und ich habe ihn mit der Brust angenommen und Volley reingehauen. Davon gibt es auch ein Video. Und ja, es war ein sehr, sehr besonderer Moment. Also auch da war ich sehr perplex, habe sehr ausgelassen gejubelt, würde ich mal behaupten. Und ja, auch ein schöner Moment meiner Karriere gewesen. Generell Luxemburg-Zeit war so der Startpunkt, wo ich sagen würde, ja, ab da wurde es dann schon relativ erfolgreich, weil einfach man mir, glaube ich, angemerkt hat und ich mir selber auch, dass diese Spielpraxis unfassbar viel ausmacht, gerade als Torwart. Und ich bin genau daran gewachsen.
Ja, definitiv. Man kann es ja mal zusammenrechnen. In den 2 Jahren Luxemburg hast du über 60 Einsätze für den Verein gemacht als Stammtorwart. Und es ist ja, wie du schon sagst, auch vor allem als Torhüter so unheimlich wichtig, weil du kannst im Training ja trainieren, wie du willst, Bälle fangen, Bälle abprallen, aber im Spielmodus ist es ja immer noch was anderes als im Training, weil im Training geht keiner mit 100% dem Ball nach, wenn du ihn klatschen lässt. Im Spiel ist es ja was anderes. Und so hast du die Erfahrung und konntest dich 2 Jahre auf Erstliganiveau also in Luxemburg Erstliganiveau beweisen und zeigen.
Ja.
Aber warum ging es denn nach 2 Jahren wieder zurück nach Deutschland und vor allem wieder in den Süden Deutschlands?
Also es war dann so nach dem zweiten Jahr, dass ich happy war mit dem, was, also wie es gerade lief. Aber ich wollte schon mehr und ich wusste, wenn ich mehr will, muss ich wieder von Luxemburg weg. In Luxemburg gibt es ein bisschen unterschiedliche Regeln. Also wenn du dann aus dem Vertrag raus willst, dann ist das nicht ganz so einfach. Und es war damals eine riesenlange Story, weil es war klar, okay, ich will nach Deutschland wieder zurück. Und der Verein hat am Anfang gesagt, wir möchten das nicht, wir möchten dich behalten. Und dann gab es ein ständiges Hin und Her. Und dann kam irgendwann das Angebot von Aalen und dann stand ich da, hey, Aalen will mich, möchte aber keine Ablösesumme zahlen. Und ich bin eigentlich noch vertraglich beim FC Zeller gewesen. Und dann stand ich da und dann habe ich, ich glaube, das ganze Geld, was ich angespart habe, damals noch mit meiner Freundin, zusammengenommen und habe mich selber quasi aus meinem Vertrag rausgekauft. Und habe damals, ich glaube, 12.000 Euro waren das selber bezahlt, um wieder nach Deutschland gehen zu können. Und Aalen war damals ein bekannter Verein, immer noch ein bekannter Verein, Traditionsverein mit einem Superstadion, mit Fans hinten dran. Es war Regionalliga. Einfach Anreiz für mich und ich wollte das unbedingt machen, um jeden Preis. Und das war dann auch der Grund dafür, warum ich dann gesagt habe, okay, dann kaufe ich mich halt selber raus. Und ja, so war es dann.
Das ist natürlich hart. Das hört man eigentlich nur in so Ländern wie Brasilien oder so. Aber sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber wenn du das für deine Karriere wirklich wolltest, war es ja der richtige Schritt. Und wenn man sich deine Zahlen anschaut, Regionalliga Südwest, 30 Einsätze in der Liga, dann hast du noch im Landespokal 5 Einsätze gehabt, also 35 Einsätze im ersten Jahr nach deinem Comeback in Deutschland, war also der richtige Schritt. Und wie waren dann denn die Unterschiede zwischen der Regionalliga Südwest und Luxemburg? Du meintest ja schon am Anfang, es ist eher gehobenes Regionalliganiveau in Luxemburg. Aber ja, wie war es für dich?
Also grundsätzlich glaube ich, was das Fußballerische angeht, musste ich mich schon noch ein bisschen anpassen. Man spielt anderen Fußball irgendwie. Ich würde auch sagen, besseren Fußball. Ich hatte das Gefühl, dass gerade in Luxemburg in der ersten Liga das sehr viel um Körperlichkeit geht. Und gerade in der Regio Südwest hat man schon gemerkt, dass der spielerische Faktor auch einfach größer ist. Und ja, aber dadurch, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dadurch, dass ich einfach diese Spielpraxis gesammelt habe, fiel es mir nicht so schwer, da reinzufinden. Ich hatte ein Selbstbewusstsein, mit dem ich gut umgegangen bin, das mir auch geholfen hat, gerade am Anfang. Und ja, ich kam nach Aalen und ich glaube, die ersten 2 Testspiele habe ich komplett versagt. Das muss man auch dazu sagen. Da habe ich wirklich, ich glaube, wir haben gegen Aachen war es, habe ich, glaube ich, 3 Patzer in einem Spiel gemacht. Aber ich dachte, was müssen die jetzt von mir denken? Aber damals kannten die mich gut und auch der Torwarttrainer von Aalen, der hat mir so ein Vertrauen geschenkt. Und da ging das erste Spiel los und ich war vom ersten Spieltag eigentlich voll da und hatte, glaube ich, meine 2 besten Jahre bis jetzt in meiner Fußballkarriere.
Ja, ich schaue mir gerade die Ergebnisse an. Gegen Aachen waren es sogar nur 2-0. Also ja. Ein Patzer ist wahrscheinlich dann nicht ins Tor geendet. Aber sonst, von den Ergebnissen her, war es relativ gut. Und wie du schon sagst, du hast auch relativ viel gespielt auf einem hohen Niveau, was dir ja auch wichtig ist. Und mit VfR Aalen kennt man ja auch, haben ja auch mal früher zweite Liga gespielt.
Ja.
Also die kennst du gleich noch, wo ich Dauerkartenbesitzer war. Ist aber auch schon lang her. Ja, aber nach 2 Jahren hast du dich dann entschieden, in die Oberliga zu wechseln. Wie kam es denn dazu?
Also entschieden habe ich mich nicht. Es war ein bisschen unglücklich, muss ich dazu sagen. Wir haben ja 2 Jahre quasi gegen Abstieg gespielt und im zweiten Jahr sind wir tatsächlich abgestiegen im VfR Aalen in die Oberliga. Und ich hatte ein paar Monate zuvor meinen Vertrag um 3 Jahre verlängert, weil ich unbedingt da bleiben wollte. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und durch den Abstieg hat sich mein Vertrag aufgelöst. Und dann stand ich da und habe gesagt, okay, ich möchte was Neues. Und ich dachte und bin davon ausgegangen, dass ich vielleicht irgendwo in der dritten Liga so ein bisschen ranschnuppern kann. War dann auch der Fall. Ich war 2-mal bei Viktoria Köln. und hatte da trainiert und habe da ein sehr gutes Bild abgegeben. Und damals hieß es dann, hey, entweder wir nehmen dich oder wir nehmen den Dudu von Bremen damals. Und wie es da manchmal so ist, haben sie sich halt für die Nummer 3, glaube ich, damals für Bremen entschieden. Und dadurch war so ein bisschen klar, okay, ich brauche was Neues. Und ich habe mich damals der Zeitpunkt in Hoffenheim fit gehalten, beim Alexander Stolz, weil der einen guten Bekanntenkreis ist und wir uns auch sehr gut kennen. Und hatte da ein paar Mal Training, auch mit der U23, und habe mich dann da leider verletzt. Und ja, mit der Verletzung also mit einer Verletzung als vereinsloser Spieler, kennen vielleicht ein paar, es ist nicht ganz so einfach, einen Verein zu finden. Und leider Gottes hat sich die Verletzung sehr, sehr lang gezogen. Und dann war klar, okay, entweder ich bleibe vereinslos bis Winter und schaue, ob sich vielleicht eine Tür irgendwo aufmacht. Oder ich gehe vielleicht irgendwo hin, wo ich vielleicht sofort spiele. Und der VfR Mannheim, der hat dann einen Anruf von Hakan Atik bekommen. Und der hat mir so ein bisschen die Vision gezeigt und so ein bisschen das Ganze drumherum. Und irgendwie hatte ich auch Bock drauf. Ich muss auch ehrlich gestehen, das Finanzielle war auch sehr attraktiv zu dem Zeitpunkt. Und ja, habe halt damals gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Oberliga, ich spiele direkt. Das war damals auch schon wieder relativ spät. Ich glaube, das war auch der vierte oder fünfte Spieltag, wenn es mich nicht alles täuscht. Und ja, dann ging das Kapitel Oberliga los, wo ich sehr gehadert habe, auch mit mir selber, weil ich eigentlich nicht wollte. Also ich wollte diesen Schritt in die Oberliga nicht. Hatte aber damals keine andere Wahl, außer ich bleibe vereinslos. Und ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen. Und es war dann doch aber wahrscheinlich der richtige Schritt, nicht vereinslos zu bleiben, sondern dann direkt wieder in die Spielpraxis reinzukommen, weil ich dann auch gewusst habe, hey, wenn du spielst, dann hast du einfach ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Standing, auch wenn es dann vielleicht eine Oberliga ist. Und ja, so war es dann auch. Genau.
Aber man muss natürlich auch sagen, da, wenn du in die Oberliga jetzt schaust, das sind ja einige Vereine gewesen, wo du auch namentlich kennst, Groß Asbach, Balingen, die ja jetzt in der Regionalliga wieder spielen, VfR Aalen, wenn ich das richtig sehe. Da hast du sogar gewonnen.
Ja,
Genug Tor im Tor,
3-2.
oder?
Ja, absolut. Absolut, absolut. Ja, war eine schöne Begegnung, war auch ein sehr gutes Spiel von mir. War ich sehr froh drum. Aber tat mir auch auf einer Seite weh. Zum einen, weil ich dem Verein damals oder auch meinem Torwarttrainer Trubelin gesagt habe, hey, ich würde gern nicht in die Oberliga gehen, ich würde gern Minimum in der Regionalliga bleiben. Und ein paar Wochen später stehe ich dann als Gegner in der Oberliga gegen VfR Aalen auf dem Platz. Ich will nicht sagen, dass es mir dumm vorkam, aber ich dachte mir schon so, ja, okay. Und damals wusste ich das natürlich nicht. Eigentlich hätte ich auch da bleiben können. Aber ja, wie gesagt, Fußball schreibt manchmal wilde Geschichten und das war eine davon. Und ja, ich bin froh, dass es zugunsten des VfR Mannheim ausgegangen ist in dem Zeitpunkt.
Ja, definitiv. Und deine Leistung ist ja nicht ungesehen geblieben, weil nach nur diesem einem Jahr fünfte Liga bist du jetzt da, wo du jetzt bist. Wieder vierte Liga bei einem guten Club in einer guten Saison. Und es hatten wir ja am Anfang. Wie kam es denn eigentlich dazu? Weil ich meine, man wildert ja nicht täglich in der fünften Liga, sage ich mal.
Ja, ich hatte schon ein Jahr zuvor mit Karl-Heinz Bachtaler Kontakt. Damals schon Austausch gewesen, weil die mich gerne verpflichten wollten. Damals hing es dann aber noch so ein bisschen an den Umständen, auch an so kleiner Teil das Finanzielle, wo auch ein bisschen daran lag. Und dadurch kannte man sich schon ein bisschen und ich habe ziemlich früh kommuniziert beim VfL Mannheim, dass ich nicht noch ein Jahr in der Oberliga mache. Ich hatte ja auch nur für ein Jahr unterschrieben dort. Und Illertissen kam ziemlich früh wieder auf mich zu, was ich sehr positiv fand, weil es noch, ja, wie gesagt, relativ früh war. Und ja, dann waren es zwei, drei Gespräche und ich habe eigentlich gesagt, hey, ich mache das. Ich kannte damals oder kenne ihn bis heute, Lasse Jürgensen, mit dem war ich damals beim VfR Aalen, der direkt den Schritt danach zum FV Illertissen gemacht. Dadurch konnte ich mir einige Informationen noch einholen. Und ja, dann war ziemlich schnell klar, dass ich das machen will. Weil auch klar kommuniziert wurde, hey, wir wollen dich jetzt Nummer 1, wir wollen, dass du hier eine Führungsfigur bist. Und ja, dadurch war das eigentlich ziemlich schnell klar. Es war wieder eine Liga oben drüber. Zwar keine Regionalliga Südwest, sondern Regionalliga Bayern, aber auch irgendwie eine neue Liga, die ich noch nicht kannte. Und ja, genau.
Ja, perfekt. Hört sich richtig gut an. Und jetzt sind wir schon am Ende angekommen, des zweiten Teils. Natürlich kommt noch der dritte Teil. Aber bevor wir ganz am Ende ankommen, habe ich gerade gelesen, du bist sogar Torwarttrainer in der U15. Bist du dazu gekommen und vor allem, wie viel Spaß macht es mit Jugendlichen zu arbeiten? Weil ich bin zum Beispiel seit 16 Jahren in meinem Dorfverein Jugendtrainer.
Das hat schon relativ früh angefangen. Also ich hatte eine eigene Torwartschule auch schon, die ich dann damals aufgegeben habe, weil es zu viele wurden. Bin dann bei einem Freund eingestiegen, Be the One Torwartschule. Ich bin da bis heute eine sehr erfolgreiche Torwartschule geworden mittlerweile, wo wir über, ich glaube, fast 80 Kinder haben, die das Training bei uns genießen, bei mittlerweile verschiedensten Standorten in Deutschland verteilt. Und ja, mir macht es brutal viel Spaß. Ich hatte dann in Aalen die U17 und U19 sogar. Und habe dadurch auch viel lernen können, weil mir auch das Torwarttraining an sich Spaß macht, weil ich mich auch in die Jungs hineinversetzen kann. Ich weiß so ein bisschen, wie die ticken, ich weiß so ein bisschen, wie die drauf sind. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, als Torwarttrainer auch so ein bisschen zu kennen, hey, wie tickt eigentlich ein Torwart, um auf gewisse Situationen auch reagieren zu können. Und ja, da war ziemlich schnell klar, hey, ich komme auch mit der Be the One Torwartschule als Standort Illertissen auch mit hierher. Und dann war so die Regelung, okay, wenn du das machst, legen wir dir die ganzen Plätze alles zur Verfügung. Hast du ein Interesse? Und das kann dann vom Verein auch die U14, U15 zu trainieren. Und ich habe dann direkt gesagt, ja klar, mache ich. Und seitdem habe ich die Jungs aus der U14, U15 und ja, genieße die Zeit sehr. Die Jungs haben alle richtig Bock. Es macht sehr viel Spaß. Ich kann mich da auch ein bisschen ausprobieren, gerade was Übungen und so angeht, weil die Jungs schon relativ fortgeschritten sind. Also es geht nicht nur noch um Basics, sondern auch ein bisschen um die Übungen im Allgemeinen. Und ja, mir macht das sehr viel Spaß. Ich habe jetzt auch vor, so ein bisschen in die Scheine reinzugehen, also Trainerscheine. Und ja, mal schauen, was nach der aktiven Karriere dann noch so passiert.
Ja, perfekt. Also ich kann ja aus Erfahrung sprechen, es macht mega Spaß, mit den Kids zu arbeiten. Und so wie du auch dich anhörst, macht es dir auch mega Spaß. Vielleicht sieht man dich ja dann irgendwann in 10 Jahren, wenn du deine Karriere beendest, im Profibereich als Torwarttrainer.
Wer weiß, vielleicht wäre schön, wäre schön.
Ja gut, jetzt sind wir am Ende angekommen. Jetzt kommen noch Fragen. Da haben wir ein paar Standardfloskeln, sage ich mal, reinbekommen. Ein paar haben wir schon beantwortet. Die werde ich jetzt nicht erwähnen, weil
Ja.
die sind schon beantwortet worden, aber fangen wir ja mal an. Karlsruhe war ja dein Verein, aber war das auch als Kind dein Lieblingsverein oder hast du gesagt, das ist mein
Ja,
Verein?
schon.
Okay.
Nee, KSC war von Anfang an bis heute mein Verein, muss ich ehrlich zugestehen.
Perfekt. Die nächste Frage geht um deinen Lieblingsspieler von damals. Du hast ja gemeint, du bist Stürmer gewesen früher in der Jugend. War das dann noch ein Feldspieler, dein Lieblingsspieler, oder war von Anfang an, hast du irgendwie gesagt, ich fühle die Torwart-Vibes irgendwie mit?
Ich hatte damals zwei Spieler, die ich sehr gemocht hatte. Das war einmal Ibrahimovic als Stürmer und ich hatte damals, und das wird wahrscheinlich niemand verstehen, aber Mitchell Langerak war damals mein Torwart. Ich kann bis heute nicht erklären, wieso. Ich habe den so gemocht und durfte tatsächlich dann in Stuttgart sogar mit ihm zusammen trainieren. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie besonders das für mich dort war. Ja, deswegen da war es damals Mitchell Langerak. Also damals, glaube ich, kein großer, also mega großer Name gewesen. Aber das war so mein Torwartvorbild damals.
Ja, perfekt, aber der Langerak war ja super Torwart und er hat sich auch eigentlich relativ sympathisch auch immer gegeben in den Interviews.
Ja, absolut war er.
Dann die nächste Standardfrage ist, nenne uns deinen besten Mitspieler und deinen besten Gegenspieler.
Zählt das Profitum des VfB Stuttgart dazu oder reden wir jetzt nur von dem Liga-Alltag?
Das zählt alles dazu, weil du hast ja auch gesagt, du hast gegen Terodde und Gomez trainiert. Das sind ja Gegenspieler in dem Moment.
Also Gegenspieler würde ich schon Mario Gomez sagen. Ich habe selten so eine starke Innenseite im Abschluss gesehen wie bei ihm. Übrigens auch sehr sympathischer Mensch. Deswegen würde ich da Mario Gomez sagen. Bester Mitspieler ist tatsächlich gar nicht so eine einfache Frage. Gibt es viele? Gibt es viele? Ich würde aber sagen, wobei ich dann auch den VfB Stuttgart Profis dazuzählen könnte, würde ich damals sagen, Benni Pavard war schon auch ein Spieler, der finde ich, sehr, sehr wenig Fehler gemacht hat, sehr stabil war. Ja, ich gehe mit Benni Pavard noch, glaube ich.
Ja, okay, dann hast du zwei richtig gute Stuttgarter genommen. Einmal als Gegenspieler, einmal als Mitspieler, aber die waren ja beide richtig gut und Pavard, der zockt ja immer noch auf höchstem Niveau, jetzt aktuell, glaube ich, bei Inter Mailand.
Ja, absolut, ja.
Perfekt, dann kommt jetzt eine Frage, wo du, glaube ich, nicht damit rechnest, beziehungsweise lange überlegen musst. Nenne uns deine Top 11. Deine Top 11 kann bestehen aus Mitspielern, Gegenspielern, Weltstars. Das ist mir relativ, solange es 11 Spieler sind, du mir ein System nennst und mir jede Position benennst.
Also, ich bleib mal im 4-4-2, ich bleib mal klassisch. Im Tor gehe ich mit David Raya, beim FC Arsenal momentan mit einer der besten Torhüter, wie ich finde, wenn nicht sogar der beste. Ja, Innenverteidigung gehe ich mit Schlotterbeck auf links, weil ich ihn kenne, weil ich mit ihm zusammengespielt habe, gerade beim KSC. Der ist damals im KSC gewechselt, in der U19, er kam von Stuttgarter Kickers. Kam damals auch aus Pforzheim, wir sind immer mit der Bahn gefahren. Ja, sehr enger Freund gewesen. Mittlerweile haben wir nicht mehr so viel Kontakt. Genau, deswegen Schlotterbeck links. Rechter IV. Ich gehe erstmal links mit Marcelo mit, weil das weiß ich schon, da bin ich mir ziemlich sicher. rechts mit Pavard, also RV. Innenverteidiger, rechter Innenverteidiger. Sergio Ramos, glaube ich. Dann 2 Sechser gehe ich mit Xavi und Iniesta, glaube ich. Dann links Ronaldo, rechts Messi und im Sturm Ibrahimovic und Mario Gomez, glaube ich.
Ja, perfekt. Also eine richtig stabile Mannschaft, wo auch locker, glaube ich, heutzutage auch in der Champions League locker mithalten könnte. Oh, und ich kenne jeden.
Sehr gut, sehr gut.
Perfekt, dann kommen wir schon zur Abschlussfrage. Und die Abschlussfrage ist, wen empfiehlst du uns denn als Gast?
Ist gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde den Lasse Jürgensen als Gast empfehlen.
Perfekt, ist vermerkt und werden wir demnächst mal anschreiben. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende vom Ende angekommen und ich bedanke mich erstmal für deine Zeit und jetzt gehören dir als Gast natürlich auch die letzten Worte.
Ja, also ich danke mich natürlich auch da für die ganzen Fragen und auch für das Interesse. Zeit habe ich mir natürlich gerne genommen, jederzeit wieder. Und ja, wünsche dir noch viel Erfolg bei dem Podcast, vor allen Dingen auch viele weitere schöne, gute, interessante Folgen. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir uns auf jeden Fall nochmal hören werden.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.